herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gutes Leben Phase 3. Das Leben ab 60.
Gutes Leben Phase 3.
Wie bereitet man sich vor? Welche Pläne und Wünsche gibt es? Was macht glücklich?
Phase 3.
Hallo, lieber Jürgen. Ich freue mich unglaublich, dass wir uns jetzt und hier und heute im Zoom treffen zu unserem Podcast-Gespräch. Sei herzlich willkommen.
Sehr schön. Guten Tag, liebe Bettina.
Es ist ja so gekommen, ich durfte dir kürzlich zu deinem 75. Geburtstag gratulieren und du warst voller Elan und Motivation und Kraft und Power, hast aber gleichwohl gesagt, das ist jetzt so der Zeitpunkt, da werde ich mal so langsam aber sicher Ehrenämter wieder abgeben oder gar beenden. Und das war für mich so der Trigger zu sagen, komm, lass uns doch mal unterhalten, weil du bist ja dann sozusagen der Phase 3 Profi, weil du schon ein paar Jahre verbracht hast, auch mit Themen, die mich immer sehr interessieren. Und du hast zugestimmt und deshalb sitzen wir heute hier und ich freue mich wirklich, dass du mal über deine persönliche Phase 3 auspacken wirst. Lass mich gleich mit der ersten Frage anfangen. Wie war das eigentlich, als ich so vor gut 2 Jahren, als ich mit dem Thema Podcasten anfing, dir meinen Fragebogen schickte? Du erinnerst, das war ein Fragebogen zur persönlichen Vorbereitung. Ist man eigentlich vorbereitet auf die Phase 3? Hast du dir Ziele gesetzt? Was möchtest du unbedingt noch erleben? Hast du Pläne gemacht? Etc. Der Fragebogen ist auf der Website und kann dort gelesen werden. Den wollen wir jetzt nicht Wort für Wort durchgehen. Aber ich wollte gerne mal wissen, was hat das damals ausgelöst? Wie hat dich das angesprochen, über solche Fragen zu lesen und damit konfrontiert zu werden?
Ja, als du mir damals diesen Fragebogen geschickt hast, hat der mich in der Tat inspiriert und auch zu dieser Aussage geführt. Das sind wirklich sehr gute Fragen, die man sich selber schon mal gar nicht stellt. Jedenfalls war das mein Eindruck, mein Zwischenfazit. Und wo es gut tut, dass man sie gestellt bekommt, um über sie nachzudenken oder auch für sich Antworten zu finden. Ich bin ja in einem meiner Tätigkeiten auch ein Business Coach und im Coaching lernt man, Fragen zu stellen. Beim Coaching ist es ja so, dass man sich hüten soll, dem Coachee, also demjenigen, mit dem man das Coaching-Gespräch führt, auf seine Probleme, auf seine Fragen Antworten gibt, sondern dass man versucht, die Probleme, die er vorträgt, dahin zu steuern, dass man durch Fragen den Coachee dazu bringt, die Lösung selbst zu finden und auszusprechen. Also nochmal, der Coach ist gehalten, Fragen zu stellen und keine Handlungsempfehlungen zu geben.
Mhm. Insofern Coaching, empfandst du das als ein Anlass oder ein Hinweis, ein bisschen gecoacht zu werden, über die Phase 3 nachzudenken?
Ja, in der Ausbildung zum Coach wurde einem das ja eingetrichtert. Ne? Also bitte Fragen stellen, Fragen stellen. Und als Senior Coach, also wenn man schon einiges an Lebenserfahrung mitbringt, dann ist das natürlich nicht so ganz durchzuhalten mit den 100% Fragen stellen, weil irgendwann übermannt es einen doch, dass man sagt, also pass mal auf, ich war mal in einer ähnlichen Situation und da habe ich das und das gemacht. Aber man sollte sich zurückhalten und insoweit, das fand ich einen guten Spruch, die Magie der Frage. Weil die Frage führt dazu, dass man den Ball dem anderen zuspielt und den anderen dazu auffordert, eben über sich und sein Problem nachzudenken. Ja. Es gibt eben auch den sehr schönen Satz, wie ich finde, wer fragt, führt.
Siehst du, den wollte ich gerade stolz von mir geben, weil ich ihn im Internet nachgelesen hatte, weil dort kann man dich ja auch in YouTube bewundern, gerade zu diesem Thema. Und wer fragt, führt, sprang mir sozusagen ins Auge. Aber ich habe den Eindruck, wir sind schon mittendrin in deiner Phase 2,5 oder 2,75, denn du warst ja nicht immer Business Coach. Du hast einen sehr anspruchsvollen und anstrengenden Beruf gehabt in der Medienbranche und bist sozusagen eigentlich ja ein Marketing-Profi. Gleichwohl kann ich nicht finden bei dir, jetzt bin ich im Ruhestand und jetzt habe ich ganz andere Sachen gemacht, sondern du hast das Thema Honorarprofessur über viele Jahre als Gastdozent in Rostock aufgebaut. Das hat sich irgendwie ja parallel entwickelt, schon während deiner beruflichen Tätigkeit. Und du hast eine Ausbildung gemacht zum Coach. Was war denn wann und warum?
Ja, zunächst zu dem Lehrbeauftragten. Es war ja so, dass mit der Wende auch an den Universitäten in der ehemaligen DDR große Strukturwandel stattgefunden haben, um das mal vorsichtig auszudrücken. Sehr viele Lehrkräfte wurden damals auch entlassen und es gab also auch einen großen Mangel an Dozenten und einen Mangel an Lehrangebot. Und da ich dazu immer schon Lust hatte, ich wollte kein Fulltime-Hochschullehrer werden, aber mich in der Weise irgendwie einzubringen, habe ich mich damals beworben an der Uni Rostock am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften und habe gesagt, ihr habt vielleicht Lücken in eurem Lehrangebot, da kann ich was übernehmen. Und das habe ich dann 23 Jahre lang gemacht, als Lehrbeauftragter aufgehangen an einem Marketinglehrstuhl der Universität Rostock. Das war eine sehr erfüllende Tätigkeit, die mich also da über die Jahre getragen hat. Und ja, was ich dann aber auch nach 23 Jahren beendet habe, da war übrigens der Grund, wenn man selber nicht mehr beruflichen, ja, Schlachtgetümmel, hätte ich fast gesagt.
Ja,
also
ja,
in beruflichen Intensität tätig ist, dann wird es auch irgendwann unseriös. Dann kann man immer noch die Dönekes erzählen und die Geschichten, die sind fast zeitlos, aber man weiß ja nicht mehr richtig, wie das Geschäft funktioniert. In diesem Falle also das Mediengeschäft. Ich habe unter anderem über Verlagsmarketing und Verlagsmanagement vorgetragen.
Ja.
Aber wie gesagt, wenn man da nicht mehr drin ist, dann muss man irgendwann aufhören. Das war die Tätigkeit als Lehrbeauftragter. Ich habe meine angestellte Tätigkeit, das war eben in einem Medienunternehmen in Hamburg, nach 25 Jahren beendet, weil ich irgendwie merkte, gibt da so einen Bibelspruch, alles hat seine Zeit. Mhm. Ich wusste nicht, dass das ein Bibelspruch ist, ist es aber. Und dadurch, dass es da eine neue personelle Konstellation gab im Vorstand und ich dann irgendwann merkte, it's time to say goodbye. Und dann habe ich mich verabschiedet und bin dann freiberuflich tätig geworden. Und ein Teil dieser Tätigkeit ist eben Coaching. Ich war zuletzt Leiter der Personalentwicklung in diesem Medienunternehmen. Ja. Mhm. Und als ein Leiter Personalentwicklung bist du vieles, aber du bist auch Coach für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das Gespräch mit dir suchen und auch das vertrauliche Gespräch.
Ja. Ne?
Also
ja.
Tür zu.
Nachvollziehbar, ja.
Und dann werden da Themen auf den Tisch gepackt, die dann auch bitteschön im Raum zu bleiben haben. Und da hat diese Coaching-Ausbildung, die ich dafür genossen habe, sehr geholfen. Und die habe ich sozusagen die Erfahrungen daraus und die Kenntnisse mitgenommen.
Also die hast du, wenn ich einmal kurz dazwischen fragen kann. Coach bist du dann mit der Ausbildung noch während deiner beruflichen Tätigkeit geworden? Ich hatte jetzt vermutet, dass das eine Phase-3-Aktivität war, dass du dort dann nochmal in die Ausbildung gegangen bist. Aber das hast du mitgenommen als Gepäck und konntest es schon anwenden noch bei deinem ehemaligen Arbeitgeber und später dann eben in deinem Consulting- und Coaching-Umfeld.
Ja, das ist korrekt.
Ja.
Das hing damit zusammen, dass ich in der Medienindustrie, ich war in dem Unternehmen 18 Jahre Verlagsleiter und Verlagsgeschäftsführer, also ich war der kaufmännisch Verantwortliche für einige Medienmarken. Und die letzten 4 Jahre bei diesem Unternehmen war ich Leiter der Personalentwicklung. Ich habe dieses Angebot bekommen, weil ich mich auch während meiner Tätigkeit als Verlagsleiter beziehungsweise Verlagsgeschäftsführer mit Fragen zum Thema Führung, mit Thema Personalentwicklung, Karriere etc. immer wieder verdächtig gemacht hatte. Und ich bin zwar kein gelernter Personaler, wurde dann aber gefragt, diese Aufgabe zu übernehmen. Das habe ich sehr gerne gemacht. Und ich habe damals meine Abteilung, die ich dann kennenlernte, gefragt, ich bin ja jetzt schon ein älterer Mensch, ein Altgeselle, was ratet ihr mir denn, was soll ich machen, um mich ein bisschen nachzurüsten? Und man hat da, diese Abteilung hat damals einhellig gesagt, mach eine Coaching-Ausbildung, weil das ist dein Job hauptsächlich in dieser Tätigkeit. In der Tat, das habe ich dann gemacht und habe das mitgenommen in die Freiberuflichkeit.
Ein Puzzleteil, was dann auch später unglaublich gut passte. Bist du noch freiberuflich als Coach unterwegs?
Das bin ich immer noch. Also ich bin nicht mehr sozusagen in der Akquisitionsphase Aber wenn eine Frage kommt oder eine Anfrage, dann mache ich das, weil ich fühle mich gut, ich fühle mich fit und das macht eben auch Spaß, sich dann mit irgendwelchen Themen auseinanderzusetzen und dann auch dem Anfrager, der Anfragerin helfen zu können, durch eben dieses, wie eben erwähnt, durch dieses Frage-Antwort-Spiel den Coachee dazu zu führen, dass er irgendwie mit seinem Problem, mit seiner Herausforderung besser umgehen kann.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Das ist ja auch immer wieder ein spannendes neues Thema, was man dann kennenlernt. Und wenn du dich da einbringen kannst, kann ich sehr gut nachvollziehen, macht das auch Freude und bringt Genugtuung, wenn es gut läuft und du gute Ergebnisse bekommst und jemandem auch helfen kannst.
Es war insoweit lustig, dass jetzt in diesen Monaten sind mir die Visitenkarten ausgegangen. Und bin ich gerade 75 geworden und habe mich natürlich gefragt, sollst du noch mal Visitenkarten drucken? Nicht? Das sind ja...
Was für eine Frage, fast, selbstverständlich.
Fast existenzielle Fragen. Und ich habe mich dazu entschlossen, noch mal welche zu drucken.
Gut.
Und dann hat mir jemand den Tipp gegeben, diese Visitenkarten haben doch eine unbeschriebene weiße Rückseite. Und da kannst du doch draufschreiben, was du so alles anbietest. Also was du kannst und was man mit dir zusammen so machen und veranstalten kann. Das habe ich gemacht, das steht da jetzt alles drauf. Und ja, ich gebe fröhlich Visitenkarten aus, aber nicht, wie gesagt, im Sinne von Akquisition, sondern wenn man halt meine Karte herausgibt. Und so erfahren dann auch die Leute, was ich eigentlich so treibe. Ja, dazu gehört eben auch Coaching.
Ein sehr schöner Weg, das Thema auch unter die Leute zu bringen. Das finde ich richtig gut. Es gibt Themen, für die du dich sehr engagierst und engagiert hast. Ich spreche jetzt mal aktiv das Thema Ehrenamt an, weil du auch gesagt hast, es ist sehr wichtig, also im persönlichen Gespräch hast du das mal zu mir gesagt, es ist sehr wichtig, sich gut zu überlegen, was man macht, damit es auch Freude macht und gut funktioniert. Wie ist das in deinem Leben so gelaufen mit dem Thema Ehrenamt?
Ja, das Thema Ehrenamt. Es ist ja weithin bekannt, viele sagen das ja von sich. Ich habe ein erfülltes und breit gefächertes Berufsleben hinter mich gebracht. Ich bin jetzt frei, ich bin Ruheständler oder jedenfalls ohne die beruflichen Fesseln.
Das Wort gibt's gar nicht, Ruheständler. Ich bin immer der Meinung, das ist ein Unwort. Mir fällt aber auch ganz oft, geht mir das durch den Kopf, man ist so geprägt. Du bist in der deshalb Phase 3, aber ja, du bist bestimmt kein Ruheständler. So.
Das kann sicher nicht.
Mal dazwischen sagen.
Aber es gibt ja diesen Satz, man will was zurückgeben. Und ja. Den habe ich ehrlich gesagt so explizit oder so bewusst nicht im Kopf gehabt. Ich habe schon immer irgendwelche Tätigkeiten gehabt, Ämter oder Engagements, wie man es nennen will, die jenseits meiner beruflichen Tätigkeit für mich eine Bedeutung hatten. Zum Beispiel dieser Lehrauftrag, den ich 23 Jahre gemacht habe, neben meiner angestellten Berufszeit. Und als dann eben das Ende, also als ich mich verabschiedet habe aus der angestellten Tätigkeit, war diese Frage ja dann auch nochmal aktuell. Und ich habe dann mich auch mit Tätigkeiten befasst, wo ich gesagt habe, hast du dazu Lust, hast du dazu Zeit? Die habe ich auch gefunden. Ich habe Themenfelder, für die ich mich interessiere, wo ich mir auch einbilde, einiges an Kenntnissen zu besitzen und wo ich dann sage, da kann ich vielleicht auch in dem Sektor auch dann nochmal aktiv werden. Das ist zum Beispiel bei mir, sind das zwei Themen. Ich sage immer, jeder Mensch hat, sage ich mal, zwei Themen, in denen er sich ganz gut auskennt. Und bei mir sind das die Themen Luftfahrt, Fliegerei und Afrika. Und so habe ich also auch nach Ehrenamt gesucht in diesen beiden Bereichen. Beim Thema Afrika war das Engagement für Farmschulen in Namibia. Namibia ist so eine Art zweite Heimat, weil ich da viele Jahre gelebt habe. In der namibischen Verfassung steht Schulpflicht für alle. Es ist aber so, dass der Staat aufgrund der Größe und der dünnen Besiedlung des Landes diese Verpflichtung selbst nicht darstellen kann. Er ist auf Privatinitiativen angewiesen und diese Privatinitiativen brauchen Geld. Der Staat zahlt höchstens die Lehrkräfte, also das Gehalt der Lehrer. Alles andere muss privat beschafft werden. Also Gebäude, Unterbringung für die Kinder, die auch unter der Woche nicht nach Hause können, also da übernachten müssen. Also dafür wird Geld gebraucht und da habe ich mich dann als Fundraiser engagiert, um also eine solche Farmschule in Namibia zu unterstützen. Und da kann man schon eine ganze Menge machen, je nach Temperament. Also diese selbstgestellte Aufgabe, ich versuche jetzt Geld dafür zu sammeln, damit diese Schule betrieben werden kann.
Namibia ist ja eine Herzensangelegenheit für dich, wenn ich das so richtig wahrnehme.
Ja, ja.
Du hast viele Jahre in Namibia selber gelebt und hast, wie soll ich sagen, viele Bindungen dorthin. Und du weißt auch sehr gut, wie das Leben dort funktioniert.
Ja, das stimmt. Und an diesem Beispiel kann man zurückkommend auf deine Frage von eben, wie man sich dann also mit solch einem Ehrenamt befasst und wie man sich dann da engagiert. Und das ist wirklich eine Empfehlung, die ich hier aussprechen kann. Man sollte sich wirklich in Ruhe bei allem Engagement, bei aller Leidenschaft, bei aller Emotion, wo man sagt, da muss ich doch was machen, sollte man sich so nüchtern wie möglich fragen, in was für ein Engagement gehe ich da rein? Mhm. Wie sehr will ich mich engagieren? In puncto A, Zeit, B, Geld, C, andere Ressourcen. Weil das Engagement, die Leidenschaft, das Gefühl, die Emotion kann einen dazu veranlassen, sich zu viel vorzunehmen. Zu viel heißt zu viel Tätigkeit, zu viel Aktivitäten, zu viel Zeit und vielleicht auch sogar zu viel Geld. Deshalb ist das wirklich ein dringender Rat. Man muss sich immer fragen, wie groß soll mein Engagement da sein? Ich habe das dann auch bei anderen Tätigkeiten erlebt und auch diese Empfehlung kann ich da noch einmal aussprechen. Ich bin beispielsweise beigetreten dem Freundeskreis des Bernhard-Nocht-Instituts für Tropenmedizin in Hamburg. Mhm. Weil dieses Institut ist sehr in Afrika unterwegs, eben in der Erkundung von Infektionskrankheiten und wie man sie bekämpft, vor allen Dingen als Kernthema Malaria-Forschung. Und wie kann man Therapien entwickeln für diese globale Seuche, muss man sagen, der also auch weit über 500.000 Menschen jedes Jahr zum Opfer fallen. So, in diesem Freundeskreis, dessen Aufgabe es ist, das Institut selbst, also das aktive Institut zu begleiten und auch Mittel heranzuschaffen. Dort habe ich mich engagiert und das ist so ein Paradebeispiel dafür, dass man sich eben auch in solch einem Engagement verlieren kann. Verlieren im Sinne von, dass man zu viel macht.
Dass es auch zum Druck wird vielleicht, dass man sich selber unter Druck setzt, da jetzt erfolgreich zu sein und noch mehr zu schaffen.
Ganz genau. Mhm. Ich pflege immer zu sagen, und das gilt für jede Tätigkeit, wenn man über seine Tätigkeit, sein Engagement nachträgt, es ist immer Arbeit für 24 Stunden am Tag da. Man muss bloß um sich rumgucken und findet diese Arbeit. Man kann aber 24 Stunden am Tag nicht arbeiten. Deshalb umgekehrt sollte man sehen, wie viel will ich denn machen, wie viel kann ich leisten, wie viel will ich leisten. Und ich kann wirklich nur appellieren, dass man sich da selbst an den Zügel nimmt, unter Kontrolle hält und da auch ganz klare Aussagen trifft. Nicht nur für sich selbst, sondern auch nach außen. Also angenommen, man ist in so einer Vereinigung, dass man den Leuten dort auch sagt, also das und das ist mein Beitrag. Den kann ich leisten, den kann ich auch dauerhaft leisten, mehr nicht.
Das ist ja ein sehr guter Hinweis oder Rat, den du da gibst. Auf der einen Seite geht es bestimmt manchen so, dass man sagt, okay, was könnte ich denn überhaupt machen? Und man begibt sich auf die Suche. Da hast du ja auch schon eine Empfehlung gegeben, das, was einem wirklich interessiert, sich da eben in den Feldern kundig zu tun und vielleicht dann auch was zu finden. Und wenn man das dann gefunden hat, eben auch planvoll vorzugehen und Rahmen zu setzen und sich nicht reinzustürzen und zu sagen, juhu, und jetzt bin ich dabei und man wird dann gefressen wahrscheinlich.
Ja. Genau.
Lass uns mal über Fliegen reden. Ja. Denn du hast ja gesagt, es gibt zwei Hauptthemen, die dich beschäftigen und wo du sehr viel liest und dich beschäftigst und du eben dich mit befasst. Das Fliegen und die Fliegerei. Du bist ja selber Hobbypilot.
Ja.
Jetzt sage ich mal gewesen.
Nein, immer noch.
Bist du immer noch. Also, ich Das war ja jetzt eine unverschämte Frage.
Nein, völlig in Ordnung.
Weil man muss ja immer Flugstunden leisten, um den Schein zu behalten. Das ist nach wie vor dein Hobby und du fährst dann von Zeit zu Zeit zum Flughafen und setzt dich in eine Maschine, die du dir mietest oder charterst, wenn genau. Ich das richtig verstehe, und dann geht's los.
Ja.
Klasse. Super gut. Wo warst du denn zuletzt?
Ja, also ich bin immer ein, wie ich zu sagen pflege, Kaffeetassenflieger geblieben. Also ich fliege nur bei unzweifelhaften Wetterlagen und ich bewege mich auch hier im hiesigen Luftraum, also Norddeutschland, Deutsche Bucht. Und ich habe eben im Bereich Luftfahrt, und das kam daher, ich wollte immer Flugkapitän werden. Und das wollen ja viele Jungs.
Warum wurde das denn nichts?
Nicht nur mit 7, ich blieb es immer noch mit 10 und zum Strecken meiner Eltern auch noch mit 15. Und dann bekam ich in der letzten Klasse in der Schule eine Brille verpasst. Und das war damals Ende der 60er Jahre für die Lufthansa und auch für die Luftwaffe ein No-Go, ein Ausschlusskriterium. Ja. Das ist heute ganz anders. Du kannst also heute schon mit einer Brille zur Tauglichkeitsprüfung erscheinen, aber damals war das ein Ausschlusskriterium. Und das hat mich natürlich beschäftigt, dass ich diesen Traum begraben musste. Aber ich habe damals gesagt, ich mache, wenn ich dann die ersten Gehälter beziehen darf, dann mache ich das auf privater Basis. Und so ist das entstanden. Aber ich habe eben auch im Bereich der Luftfahrt ein Ehrenamt gesucht und gefunden. Ich war eine Zeit lang im Vorstand der Deutschen Lufthansa Berlin Stiftung, die über viele Jahre hinweg in Deutschland, Österreich und der Schweiz eine U-52 betrieben hat. Die sind in den Sommermonaten durch diese drei Länder geflogen und du konntest dich, wenn du gerade irgendwo warst, meinetwegen du warst im Urlaub auf Norderney und hast gehört, nächsten Mittwoch kommt die U, konntest du da einen Flug buchen und dann einen Rundflug machen. Ja, und dieses Flugzeug wurde durch diese Stiftung betrieben und dafür braucht es ja eben auch Leute, die das dann tun. Ja. Da habe ich mich also auch eine Zeit lang engagiert. Wenn man sich ein Ehrenamt sucht, es muss Spaß machen, man muss das wirklich wollen. Aber ich kann, wenn man das gefunden hat, immer nur raten, so ein Engagement behutsam anzugehen. Und mit behutsam meine ich, dass man denjenigen, die das veranstalten, also die Gesprächspartner, die Ansprechpartner, Ansprechpartnerinnen, dass man denen sagt, ich bin daran interessiert, aber ich will es erstmal zur Probe machen.
Ja, auch ein sehr guter Rat.
Und ich will es erstmal befristet machen.
Noch
besser. Das muss man nicht nur denken und sagen, das mache ich, beschließe ich jetzt so für mich, sondern das muss man seinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern auch sagen.
Das ist ja nur fair. Singst du noch im Chor?
Ha, gute Frage. Ja, das war auch so eine Geschichte, weil ich als Jugendlicher und auch als junger Erwachsener in einem Chor gesungen habe. Das habe ich dann sozusagen als ein Tüdelchen Ruheständler auch wieder aufgegriffen. Ich bin als Student in Münster auf ein Plakat aufmerksam geworden. Da stand in Riesenbuchstaben Konzertreisen in alle Erdteile. Das hat mich angezogen.
Verlockend.
Und dann, als ich näher herantrat, las ich in einer kleineren Zeile darunter, interessiert Sie künstlerischer Chorgesang? Fragezeichen. Also dann wusste ich, worum es geht und ich habe dann da vorgesungen und wurde aufgenommen. Und dieser Chor, der studentische Madrigalchor der Universität Münster, machte ausgedehnte internationale Konzertreisen, was meiner Neigung entsprach. Ich konnte singen und ich konnte reisen in einem wirklich sehr netten Umfeld, eben mit Kommilitoninnen und Kommilitonen. Und das habe ich im Alter, im Ruhestand wieder aufgegriffen. Aber auch das habe ich jetzt beendet. Darüber wollten wir ja auch sprechen. Und warum? Ich bin hier in die Kantorei Flottbeck, also der Kirchenchor, in meiner Gemeinde in Hamburg Großflottbeck eingetreten. Und das hat mir vom Fleck weg Freude gemacht. Und dann hat dieser Chor und der Chorleiter, der mich sehr begeistert hat, ein ganz junger Kantor, also irgendwie hat der Chor rausgekriegt, dass ich eine Medienvergangenheit habe. Und da haben die mich kurzerhand zum Pressesprecher ernannt. Also ich sollte die Öffentlichkeitsarbeit machen. Ne? Also wenn ein Konzert ansteht,
dann, guck mal, die Arbeit springt dich an.
Muss sich einer kümmern, dass die lokalen Medien davon Kenntnis erhalten. Das muss man machen. Ne? Dann braucht man einen Text, dann braucht man vielleicht ein Foto, dann braucht man Kontakte. Und das summiert sich dann und kann also auch einen sehr gut beschäftigen.
Ja.
Auch da muss man wieder sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und wenn das den Auftraggebern oder diejenigen, die sich das so vorstellen, nicht gefällt, dann muss man sich darüber auseinandersetzen und sich dann auch eventuell wieder trennen. Weil es kann eben sehr schnell über einem zusammenschlagen. Ich habe das dann
Du hast gemacht. Eine Chronik geschrieben, wenn ich das richtig
weiß. Ich habe genau, der Chor wurde dann, ich hätte fast gesagt, in meiner Zeit auch zu einem Überfluss noch 75 Jahre alt. Ich habe gesagt, das ist doch der Anlass, mal eine Chronik zu schreiben. Und
hast du dir ausgedacht?
Das habe ich mir ausgedacht.
Dann musstest du es machen.
Ich bekenne, dass ich das war. Ich habe es dann auch gemacht. Ja, aber um jetzt dazu zu kommen, wo ich jetzt stehe, ich habe nämlich jetzt wirklich alle meine Ehrenämter und auch Mitgliedschaften, fast alle, beendet. Weil vor allen Dingen meine Tochter, aber auch meine Ehefrau und auch der eine oder andere aus dem Freundeskreis gesagt haben, also wir finden, du solltest auch ein bisschen mehr für dich tun. Jetzt zum Geburtstag, zum 75. vor kurzem wurde mir das also auch mehrfach ins Stammbuch geschrieben. Und das stimmt, ich habe wirklich eine Reihe von Ideen und Projekten, nenne ich sie mal etwas großspurig, die ich gerne verwirklichen möchte.
Und das du dir gar nicht geschafft hast, weil du immer für andere gearbeitet hast.
Genau, dafür braucht es Zeit Freiraum und den habe ich jetzt. Es kann gut sein, wenn wir hier in einem Jahr uns wieder austauschen, dass ich meine Worte gefressen habe und habe gesagt, ich habe es schon wieder nicht hingekriegt. Aber ich habe es mir vorgenommen.
Entschuldige, ich habe dazwischen geredet. Mhm. Ich bin so neugierig. Welches ist dein Lieblingsprojekt, welches du jetzt als erstes in Angriff nehmen möchtest?
Also mein Lieblingsprojekt ist ein bzw. mehrere Schreibprojekte. Ich pflege manchmal zu sagen, und das stimmt, glaube ich, auch in etwa, dass ich lieber schreibe als lese. Das klingt jetzt ein bisschen martialisch, aber das ist jetzt auch keine Extremwertbetrachtung, dass ich nur schreiben oder schreiben will und gar nicht mehr lese. Aber ich schreibe gerne, ich liebe Sprache. Und es gibt so ein paar Themen, die mir schon lange im Kopf herumwabern und die einfach raus wollen.
Und was will da raus? Verrätst du das oder müssen wir das abwarten?
Ja, die haben auch was mit meiner beruflichen Tätigkeit zu tun, auch vor allen Dingen der freiberuflichen Tätigkeit. Ah. Ich habe, insoweit war es ein Glücksfall, dass ich in den 25 Jahren, die ich in dem Medienunternehmen gearbeitet habe, war ich fast immer Verlagsleiter, Verlagsgeschäftsführer, also der kaufmännisch Verantwortliche für Medienmarken und wurde dann, weil ich mich durch entsprechende Äußerungen und auch Verhaltensweisen verdächtig gemacht hatte, wurde mir die Personalentwicklung anvertraut. Ja. Mhm. Und das habe ich sehr gerne gemacht. Und Personalentwicklung, es hat ja in erster Linie mit Menschen zu tun. Du hast mit Menschen zu tun, die berufliche Erwartungen haben, die Laufbahnerwartungen haben, die Probleme haben mit ihrem Chef, die Probleme mit Kolleginnen und Kollegen haben und so weiter und so weiter. Und das ist ein Themenkreis, der mich sehr interessiert hat. Vor allen Dingen hat mich immer das Thema Führung interessiert.
Und darüber willst du schreiben jetzt?
Und darüber will ich schreiben, denn ich habe als Teil meiner freiberuflichen Tätigkeit ein Format entwickelt, wo ich eben auch meine fliegerische Leidenschaft und das, was mit Menschen und dem Umgang mit Menschen zu tun hat, vereint habe. Ich habe ein Format entwickelt, das ich als Vortrag anbiete und auch als Workshop mit eben einer Gruppe von Menschen unter dem Thema Fly the Aircraft First. Fly the Aircraft First, Gedankenstrich, was wir aus der Luftfahrt für Führung und Management lernen können. Man muss dazu wissen, dass die Flieger den Human Factor relativ spät entdeckt haben. Die haben immer gesagt, früher, vorne links sitzt der Kapitän, der weiß alles, der kann alles, außerdem hat er immer recht. Wo ist das Problem? Und es stellte sich raus, dass es da eine ganze Menge gibt, die man regeln muss, weil der Kapitän eben auch kein perfekter Mensch ist. Und das ist eben im Cockpit, in der Zusammenarbeit, der Besatzung menschelt und dass die Kommunikation zwischen Flugzeug und Boden also auch eine Menge Faktoren enthält, denen man sich intensiver zuwenden muss. So, das habe ich umgesetzt. Also die Geschichte der Entdeckung des Human Factors in der Fliegerei habe ich umgesetzt und habe dann immer aus den einzelnen Schritten die Schlussfolgerung gezogen, was lernt uns das? Und können wir Erdlinge daraus etwas lernen?
Okay.
Weil die Flieger sind immer, wenn sie ein Thema am Wickel haben, die sind sehr, sehr konsequent. Die bohren die dicksten Bretter, bis das Problem gelöst ist. Und daraus kann man wirklich etwas lernen. Ich sage nur mal einen einzigen Punkt neben vielen anderen. Die Flieger haben ein wirklich eindrucksvolles System entwickelt, wie sie mit Fehlern umgehen.
Ja, okay.
Fehler, die gemacht werden, auch in der Fliegerei, werden dort explizit angesprochen, weil die Flieger sagen, jeder Fehler, der, und so sind wir ja sozialisiert worden als Kinder, nicht? Wenn wir einen Fehler machen, dann versuchen wir, den zu verschweigen oder unter den Teppich zu kehren, weil es gibt Haue.
Mhm.
Und das haben die Flieger umgedreht. Die haben gesagt, nur von Fehlern können wir lernen, indem wir gucken, was können wir ändern, was müssen wir ändern, damit dieser Fehler nicht wieder passiert. Ja. Das ist mal nur ein Beispiel.
Lernt fürs Leben.
Mhm. Und das hat viele andere Aspekte. So, und ja. Ich habe jetzt ein zweites Format am Wickel, was ich in gleicher Weise als Vortrag und auch als Workshop-Thema aufarbeiten möchte. Das lautet, das ist noch der Arbeitstitel, Meisterleistungen der Führung.
Okay, das klingt spannend.
Sprich, und das Gegenteil davon.
Ja. Also, und das Gegenteil davon, der zweite Halbsatz ist noch spannender.
Ich suche nach Fallbeispielen, und zwar realen, die jeder kennt oder von denen er vielleicht sogar schon mal gehört hat, die ich analysiere und dann daraus Schlussfolgerungen ziehe, was war da der Faktor, der gut war, der erfolgreich war, der das Problem oder die Herausforderung, die bestanden hat, dass die erfolgreich gemeistert wurde. Also Meisterleistungen der Führung. Ich sage nur mal ein Stichwort wieder als Beispiel. Apollo 13. Wer sich erinnert, es gab ja auch einen Spielfilm davon mit Tom Hanks in der Hauptrolle. Das war ein missglückter Mondflug der Amerikaner. 1970, Apollo 13 hatte auf dem Flug zum Mond eine Explosion im Versorgungsteil, der dann die Landung auf dem Mond schon mal ausschloss. Aber es bestand eben große Sorge, ob man die Astronauten überhaupt lebend zurück zur Erde bringen kann. Und da hat die NASA und alle, die daran beteiligt waren, wirklich eine Meisterleistung abgeliefert, weil sie analysiert haben, welche Ressourcen haben die Astronauten da oben noch, wie können wir mit denen umgehen und wie organisieren wir das? In dem Falle war es ja so, dass die Mondfähre, die zwar nicht gebraucht wurde, weil die Mondlandung gestrichen wurde, die Mondfähre war dann der Versorger für die drei Astronauten mit dem Sauerstoff und allen anderen Dingen, die da an Bord waren. Das musste aber organisiert werden, weil dafür war die Mondfähre gar nicht vorgesehen. Und das haben sie eben in der Riesendistanz zwischen den Astronauten und NASA auf der Erde in Houston in wirklich beeindruckender Weise realisiert. Und diese Geschichte zu erzählen, die ist A, spannend, aber ja. Sie ist eben auch ja. B, lehrreich. Und da gibt's mehrere Beispiele, zum Beispiel der legendäre englische Polarforscher Sir Ernest Shackleton, der Anfang des letzten Jahrhunderts mehrere Antarktis-Expeditionen unternommen hat. Und das Besondere ist, er hat nie seine Expeditionsziele erreicht. Nie. Immer okay. Irgendwas schiefgegangen. Aber er ist ein, so wenn man die Bücher liest, die er selbst geschrieben hat und die über ihn geschrieben worden sind, er muss ein Meister der Führung gewesen sein, weil er unter den härtesten Bedingungen, also Kälte,
hat immer überlebt.
Immer nass, immer belastet, ja. Ja. Immer alles gegen einen, hat er seine Mannschaft immer wieder nach Hause gebracht. Und da gibt es also eine Menge Aspekte, die man daraus herausarbeiten kann und wo man sich auch fragen kann, was lernt mich das?
Ja.
Ja, was kann ich dem entnehmen für mich oder für einen Führungsalltag, hier unter normalen Bedingungen.
Lieber Jürgen,
auf der Erde.
Ist das noch Hobby oder ist das schon wieder Arbeit? Denn mir geht jetzt gerade bei dem, was du davor hast, was unglaublich spannend klingt und wo ich mich echt drauf freue, wie dann das Produkt und das Ergebnis aussehen wird. Da wünsche ich dir wirklich viel Erfolg, dass du da genügend Zeit hast, das durchzuziehen. Mir drängt sich jetzt aber gerade so die Frage auf, hast du Zeit, dich selber mal zu entspannen und einfach nur Zeitvertreib zu betreiben? Gibt es das bei dir überhaupt im Leben?
Das ist eine absolut richtige, eine absolut berechtigte und eine gute Frage. Es gab und gibt einen wunderbaren Kollegen, der einen Spruch hatte, der mir immer gut gefallen hat, beim Lügen sollte man bei der Wahrheit bleiben. Und was damit gemeint ist, diese Frage ist natürlich eine, wo man dann eine Neigung haben könnte zu flunkern. Aber die Wahrheit ist, ich habe wirklich nie Langeweile, nie. Also, dass ich irgendwann mal aus dem Fenster gucke und sage, was machst du jetzt? Mhm. Das kommt bei mir nicht vor. Aber ich mache auch heute schon Dinge, die mir Spaß machen, die mir Freude machen und die ich auch gerne tue. Zum Beispiel in Form von zwei Enkelkindern. Der Enkelsohn, der ist jetzt 4,7 Jahre alt und die Enkeltochter ist 1,3 Jahre alt und lernt gerade das Laufen. Und wir haben das Privileg, dass diese junge Familie auch hier in Hamburg wohnt, 35 Autominuten entfernt.
Das ist ja super schön.
Wo wir uns dann eben auch einbringen können. Und wir haben einen Nachmittag, das ist der Mittwoch, Nachmittag, wo wir die Kinder vom Kindergarten abholen und dann auch irgendwas mit denen unternehmen.
Die Kinder zeigen dir jetzt, wie du sozusagen von deinem Schreibtischtätertum und von all dem, was dich beschäftigt, ich will nicht sagen entschleunigen kannst, aber auf ganz andere Gedanken kommen kannst. Denn Kinder zu beschäftigen ist ja auch eine Herausforderung.
Absolut.
Klingt auch nicht nach Entschleunigung und lazy im Sessel liegen und chillen, sondern aber es ist eine ganz andere Welt. Und sie zeigen einem so viele tolle Sachen, die man auch auf die Welt schauen kann.
Ja, und jeder, der in dem Bereich sich auch engagiert, weiß, dass das auch anstrengend ist oder werden kann.
Ja.
Und ich sage jetzt mal nur ein physisches Beispiel. Mhm. Also mit den Kleinen auf dem Fußboden zu spielen, das ist für mich, obwohl ich also wirklich gesundheitlich in Ordnung bin und auch mich für einigermaßen fit halte, ist aber eine Herausforderung, weil ich fliege immer ganz kokett zu sagen, ich hätte an der Volkshochschule einen Kursus belegt. Spielen mit Kindern am Boden mit dem Bonustrack, wie ich innerhalb von 15 Minuten wieder vom Boden hochkomme.
Ist das dein Sport, den du machst oder machst du sonst auch noch Trainings und
Sport? Ich mache auch Sport. Auch da muss ich mich organisieren. Und zwar in der Weise, dass ich eine physiotherapeutische Praxis in der Nähe habe, und zwar 5 Fahrradminuten entfernt. Die habe ich mir ausgesucht, weil ich in dem Zusammenhang gesagt habe, da gibt's keine Ausreden. Also wenn die nur 5 Minuten entfernt ist, gibt's keine Ausrede. Ach
sehr
nee,
gut.
Jetzt muss ich mich wieder aufraffen. Nein, da bist du selber schuld, wenn du es nicht tust. Das ist eine physiotherapeutische Praxis, die einen kleinen Gerätepark haben, den man auch benutzen kann.
Okay.
Wenn man kein Rezept hat und dort in Behandlung ist. Also man kann da hingehen und diese Geräte benutzen, kann auch die Therapeuten fragen, wenn man irgendwas wissen will.
Ja.
Und zahlt dafür. Das ist wie eine kleine Muckibude.
Ja. Also vorbildlich. Das klingt vorbildlich. Insofern kommst du auch schnell vom Boden wieder hoch, wenn du mit deinen Enkeln auf dem Boden
sitzt. Ja, ich bin noch nicht zufrieden.
Genau. Eine Abschlussfrage, die mich umtreibt. Du warst ja als Kind lange in Namibia und bereist auch oft nach Afrika. Ganz kleiner Einschub, ich habe in deinem Lebenslauf gesehen, dass du auch als Reisender unterwegs warst und für eine Firma Waren angeboten hast in Afrika. Also du hast ziemlich viel erlebt in Namibia. Hast du manchmal Sehnsucht nach dem Leben dort oder zieht es dich dorthin oder bist du so ganz im Hier und Jetzt in Norddeutschland?
Ich habe mich in der Tat, also wenn ich alle Aufenthalte zusammenzähle, dann sind das inzwischen fast 9 Jahre, die ich in Namibia gelebt habe. Und ich habe mich auch damals, als es darum ging, nach der Ausbildung, was mache ich jetzt und wo mache ich das, habe ich mich auch mit Namibia beschäftigt. Ich habe mich dann aber dagegen entschieden und bin dann sozusagen immer ein, ja, ein Tourist.
Ah ja. Ah ja.
Aber diese Tätigkeit als Verkäufer und Reisender, die du angesprochen hast, das war in einer Phase, wo ich selber noch nicht genau wusste, was ich beruflich in meinem Leben eigentlich machen will. Und damals hatte ich die Möglichkeit, bei einem Landhandel, also das, was man hier in Deutschland Landhandel nennen würde, in Windhoek tätig zu werden, sozusagen als Trainee oder Berufsanfänger, wie man das nennen will. Einfach um auch rauszufinden, ist dieser Bereich etwas, was dich interessiert, wo du dich also auch von der Ausbildung her engagiert. Weil ich wusste damals wirklich nicht, was ich machen sollte.
Also ich fand das bemerkenswert, dass du das gemacht hast. Eine sehr interessante Lebensphase, denke ich mir.
Also das war so ein Landhandel.
Da lernt man das Land kennen.
Ja, weil die Farmer kommen nur alle Viertel, sogar alle halbe Jahr. Damals war das so, in die Hauptstadt Windhoek und machen da ihre administrativen Geschichten, die sie machen müssen und Arztbesuche und sie kaufen eben auch ein. Und zwar bei diesem Landhandel, das ist wie ein stationäres Ladengeschäft und dann sagen die, ich brauche 3 Sack Maismehl und ich brauche 5 Sack Zucker und ich brauche Tabak und Seife und ich weiß nicht was. Und das eben immer alles en gros. Also das geht immer alles dutzend und so weiter. Und da ist in dem Jahr, wo ich das gemacht habe, eben auch wirklich die gesamte Landwirtschaft von Namibia an meinem Ladentresen vorbeimarschiert.
Festlich.
Und das war natürlich eine tolle Erfahrung. Aber ich habe dann eben auch als Reisender, also indem ich selbst unterwegs war und auf die Farmen gefahren bin und dort Orders eingesammelt habe. Und das hat mich dann so ein bisschen für die kaufmännische Richtung, wo ich wusste, da liegt, glaube ich, meine Neigung, dann auch befestigt, so dass ich dann danach auch eine entsprechende Ausbildung gemacht habe und auch in diesem kaufmännischen Bereich in meinem Berufsleben geblieben bin.
Interessant. Zurückkommt auf meine Frage. Du hast gesagt, eher ein Tourist in Namibia, das heißt im Herzen ein norddeutscher Jung.
Ja.
Weiterhin. Du hast ein wirklich spannendes Leben und du hast im Gespräch so viel Einblick gegeben. Vielen, vielen Dank, dass ich dich all das fragen durfte und dass du so viel berichtet hast, dass du auch Rat gegeben hast. Hast du einen abschließenden Rat an alle, die in die Phase 3 eintreten, den du gerne loswerden willst? Oder haben wir das im Gespräch hinsichtlich Ehrenamt etc. schon besprochen? Gibt es da etwas, was du mitgeben möchtest?
Ja, also aus der eigenen Erfahrung kann ich wirklich nur diese zentrale Empfehlung herausdestillieren, dass man natürlich, wenn man die beruflichen Fesseln, wenn man so will, losgeworden ist und sich da engagieren will, dass man das behutsam tut, dass man sich genau überlegt, was man machen will, also wo man sich ehrenamtlich engagieren will und eben auch dieses ehrenamtliche Engagement portioniert.
Vielen, vielen Dank. Den Rat werden hoffentlich ganz viele befolgen. Danke dir nochmal für das tolle Gespräch. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, vor allen Dingen mit deinen Hobbys, die du jetzt ja in den Vordergrund rücken willst und vor allen Dingen für das, was du gerne schreiben willst. Viel Erfolg und ganz lieben Dank, Jürgen.
Ja, ich bedanke mich auch. Dankeschön.
Phase 3.
Das war ein neuer Podcast aus der Reihe Gutes Leben Phase 3. Das Leben ab 60. Freuen Sie sich schon jetzt auf die nächste Folge.
www.gutesleben-phase3.com